Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal und zusammen haben wir die Social Media Agentur Charles & Charlotte gegründet. Und heute sprechen wir im ersten Teil über unsere private Beziehung. Hört sich komisch an, das auszusprechen.
Yes.
Und über die Pain Points des Reisens. Und im zweiten Teil haben wir eine große Überraschung für euch, denn wir sind bei einem anderen Social Media Podcast zu Gast, und zwar bei Social Match. Und wir sprechen gemeinsam 10 Social-Media-Thesen.
Ich glaube, es sind ein bisschen weniger, aber der Wert ist so, als wären es 10 für
euch. Ich glaube, es sind 6, ja, stimmt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
Viel Spaß.
Hallo Pascal, wie geht's dir? Welches Thema hast du mitgebracht?
Boah, direkt alles in einem. Ich lieb's. Also, mir geht's gut und Thema für heute, das wird gleich auch angerissen im Podcast mit Social Match, geht's bei mir um die Frage, wie wir eigentlich Beziehung und Beruf unter einen Hut bekommen.
Gar nicht.
Kurze Antwort. Düm. Nächstes Thema. Ja, nee. Wie läuft das?
Fragst du mich?
Ja.
Ja, ich glaube, was gut ist, dass wir einfach sehr getrennte Aufgabenbereiche inzwischen haben in der Firma. Ich glaube, das Krasse ist, dass wir einfach unseren Job beide lieben. Wir sind beide Workaholics. Das soll überhaupt nicht das Verherrlichen irgendwie und eine Hustle-Culture predigen. Aber wir lieben einfach beide unseren Job. Und ich glaube, wir sitzen gerne manchmal abends noch da. Klar, es ist auch mal zu viel. Und ich glaube, wir müssen uns beide immer daran erinnern, dass wir eben auch Momente für uns schaffen, Zeit für uns schaffen, die abseits von Arbeit funktionieren. Aber es macht einfach voll Spaß, einen Lebenspartner zu haben, der genauso Bock hat auf Weltherrschaft und Imperium aufbauen wie man selbst. Ja, ist halt so.
Ja, weißt,
also,
schon.
Ich weiß halt nicht, wie ich klarkommen würde, wenn mein Freund irgendwie abends Fortnite spielen würde oder Roblox.
Das mache ich heimlich nachts. Das
World
weiß
of
du
Warcraft.
Noch
nicht. So, no judgment, aber ich weiß halt, also ich weiß wirklich nicht, wie das für mich wäre. Ich glaube, ich hätte da nicht so Bock drauf.
Mhm.
Hätte ich jetzt jemanden, der so einen normalen 9-to-5-Job arbeitet und dann kommt der halt nach Hause und dann spielt der erstmal in so einem hässlichen Gaming-Chair, so, hat so ein Man-Cave bei mir in der schönen Wohnung. Ich weiß nicht, ich glaube, was einfach super wichtig ist, dass wir einfach sehr aligned sind auf unseren Values. So,
ja.
Also jetzt so Work-Life-Balance-mäßig, da sind wir super aligned, wir schaffen uns unsere Momente. Und drittes Thema, wir arbeiten sehr getrennt in der Firma, das heißt, wir haben einen Termin, den sogenannten Management- und Leadership-Check-In.
Hey, und unser Podcast hier.
Und unser Podcast, ja. Genau. Aber das sind eigentlich die einzigen 2 Termine, die
ja,
wir in der Woche
stimmt,
zusammen
das
haben.
Stimmt.
Und deswegen ist es total cool. Manchmal habe ich das Gefühl, ich spreche mit jemandem aus einer anderen Firma, wenn wir uns dann irgendwie abends auf dem Balkon nochmal austauschen. Weil du so andere Sachen erlebst als ich. Klar, the ultimate vibe kriegen wir beide mit. Aber ja, genau. Ich glaube, das ist so, wenn du mich fragst.
Ja, das würde ich mit meinem Blut unterschreiben, Paulina.
Oh.
Was ist das Thema, was du mitgebracht hast?
Nee, ich will auch deine Meinung haben.
Nee, ich hätte es jetzt eigentlich nur wiederholen können. Ich glaube, es ist genau das, was du sagst, dass wir sehr aligned sind auf diesen inneren Kompass, wo wir hinwollen. Und deswegen haben wir diesen Widerspruch zwischen Arbeit und Privatleben nicht so im Kopf, weil das so verschwimmt, weil es halt eben so viel Spaß macht und uns so viel Energie gibt. So, und ich glaube, das ist so das große Geheimrezept. Und klar, wir machen das jetzt ja auch schon, wir sind seit 10 Jahren, glaube ich, zusammen oder so. Wir machen das jetzt auch nicht erst seit gestern, sondern wir kennen uns sehr gut und wir lernen halt auch mit Sachen umzugehen. So, und von daher würde ich sagen, das ist so ein bisschen das Geheimrezept.
Schön.
Ja, und bei dir?
Ich habe einfach nur das Thema Reisen mitgebracht, weil ich einfach mal ansprechen wollte, wie stressig das eigentlich ist.
Meinst du jetzt Urlaub oder so Business Travels?
Nee, Business.
Aha.
Also ich muss sagen, ab und zu finde ich es ja richtig cool.
Mhm. Weil man sich so richtig erwachsen fühlt.
Oh, ich fühle mich so erwachsen.
Oder?
Oh mein Gott, also Gold ist auf jeden Fall auch Rimowa-Koffer irgendwann. Ich weiß, wir sollen keine Brands nennen.
Aber ganz kurz, ich denke mir das auch jedes Mal. Ich brauche diesen Koffer und es ist so irrational.
Vor allem jetzt, seitdem die von LVMH, ich kann es aber nicht aussprechen, LVMH.
Ja, das geht schon ja auf jeden Fall in die richtige Richtung.
Bevor die aufgekauft wurden, waren die noch in Anführungszeichen bezahlbar. Jetzt kosten die irgendwie 1.500 Euro, davor haben die, glaube ich, 800 oder so gekostet.
Ach, kamen die so krass, die Preise?
Richtig krass und wohl auch die Qualität runtergeschraubt.
Ja, das läuft ja gut.
Ja. Nee, aber also dann habe ich so, dann wenn ich dann auch noch irgendwie morgens Zeit gehabt habe zu duschen vor der Reise und einigermaßen akzeptabel aussehe und dann mit so einem Köfferchen dann langstolziere, dann fühlt man sich halt manchmal wirklich, da fühle ich mich, jetzt wird mir die Welt gehören. Ne? Ich fühle mich jetzt wie so eine Investmentbankerin auf dem Weg zum Deal meines Lebens. Wenn ich dann in der Deutschen Bahn sitze, mir der Kaffee auf dem Schoß gekleckert ist und das Internet nicht funktioniert, dann kippt die Stimmung öfters mal. Nee, aber das wollte ich einfach mal mitbringen, weil mir das auffällt, dass wenn es ab und zu ist, thrive ich voll, bringt mir es total Spaß. Aber so an sich, dieses immer auf tausenden Events gleichzeitig zu tanzen, ist schon, Ist schon anstrengend. Wie siehst du das?
Ich bin voll bei dir. Also ich glaube schon, dass es, also ich merke das immer wieder, wie krass gut so physische Nähe tut. So bei so auch,
ich lieb's, ja.
Ja, also auch in, also in geschäftlichen Beziehungen. Also das klingt auch ein bisschen falsch. Also wenn man zusammen an einem Ort ist, an Sachen arbeitet, ich finde, wir sind immer noch, also wir sind Menschen und das irgendwie ist das eine andere Magie. Und deswegen bin ich prinzipiell für Reisen und für im Austausch sein, aber es ist immer wieder ein Pain. Es geht so viel Zeit verloren. Allein die Transit-Sache ist es immer super intens. Die
Vielleicht
Tage
müssen
sind intens.
Wir mal anfangen. Ich würde gerne mal erste Klasse fahren bei der Deutschen Bahn und mal gucken, ob das vom am Komfort ändert.
Ja, okay. Gut. Liebe Deutsche Bahn, könnt ihr da was klar machen?
Könnt ihr da was klären? Ja, oder?
Ja, aber okay, pass auf. Dann bringen wir das, machen wir das doch mal
ein
kleines
Selbstexperiment.
Wir machen mal ein
Experiment, aber nur wenn es günstig ist. Nur wenn man so einen Sonderpreis kriegt oder so. Ich gebe nicht 200 Euro für so ein Ticket aus.
Das kostet. Ich finde es, ja, ich sehe, ja. Okay, let's test.
Ich sehe theoretisch auch nicht den Value, aber ich würde es gerne mal ausprobieren. Okay, wir nehmen das mal mit.
Wir opfern uns auf für euch.
Feldforschung, Social Vita, Goes Feldforschung. Und dann, ja, berichten wir.
Cool. Super. Dann viel Spaß beim zweiten Teil.
Viel Spaß.
Also, herzlich willkommen, Jessi und Martin von Social Match.
Hi.
Hallo.
Hey. Wir freuen uns, dass,
schön,
wir
dass
da
ihr da
sind.
Seid.
Ja. Ja, wobei wir eigentlich aber euch sind.
Das stimmt.
Das ist unser erstes Podcast-Auswärtsspiel. Ich bin wirklich aufgeregt.
Welcome to crazy, our crib, ne? Und schön, dass wir bei euch sein können.
Ja, richtig cool.
Ja, es ist insane. Also es sieht sehr anders aus. Den ersten Teil haben wir bei uns gedreht. Vielleicht einmal für alle, die es schauen und nicht nur hören. Jetzt sind wir aber hier zu Gast bei Social Match.
Genau, im wunderschönen Büro.
So sieht Kollaboration aus.
Ja, ganz genau.
So ist es.
Und das ist auch ganz spannend, weil es ist ja eine kleine Cross-Promo, ein Experiment. Wir waren nämlich auch bei euch im Podcast Social Talks. Also alle, die das hören, direkt Handy raus, rein, Spotify, Apple Podcasts abonnieren, downloaden und reden da über Social Media, Agenturen-Setups, Konkurrenzkampf und ganz viele spannende Themen.
Voll, euren Werdegang.
Über euch, also
über uns,
wer mehr zu euch erfahren will, also wer jetzt bei euch zuhört und mehr über euch erfahren will, sollte bei uns reinhören. Ey, das ist wirklich,
das ist so meta,
wow,
ne? Wow, okay, wir müssen jetzt aus dem Elfenbein.
Das hat man früher Cross-Promo genannt. Da hat man sich so gegenseitig bei YouTube noch so verlinkt und so gesagt, und schau jetzt auf das Video von der und der. Das war toll.
Doch,
das
alles
hat gut funktioniert. So hat man Reichweite aufgebaut, Leute.
Stimmt, ja. Warum ist das ausgestorben?
Ja, das führen wir jetzt wieder ein.
Ja.
Okay, machen wir Podcast-Game. Super. Cool. Wir haben uns überlegt, dass wir mit euch aktuelle Trends und Updates aus der Social-Media-Welt besprechen.
Mega.
Und mal diskutieren, was ihr davon haltet.
Voll. Richtig gut.
Ja, wir haben 6 mitgebracht, Paulina.
Genau, du hast das so salopp angekündigt. Also ich würde sagen,
ich habe das vorbereitet.
Ja, wir nennen die richtig so die Top 6 Social-Media-News und Einschätzung dazu.
Oh Gott.
Ja, um das noch ein bisschen aufzuwirbeln hier.
Ich bin gespannt. Wir haben uns nicht abgesprochen. Also wenn wir
Sehr geil.
Sehen wir hier.
Jessi meinte, sollen wir uns absprechen? Da meinte ich, nee, ist doch viel geiler, wenn wir nicht der gleichen Meinung sind vielleicht.
Ja, allerdings sagte ich dann auch, vielleicht wäre es aber schön, wenn du vielleicht nicht jedes Mal dann gegen meine Meinung und ich nicht gegen deine Meinung. Wir ergänzen
Aber dass du schon davon ausgehst.
Ja, weiß ich nicht.
Ja, siehst du?
Positive Diskussionskultur, Leute. Das ist wichtig.
Voll,
ne?
Ja,
oder halt einfach Konfliktpotenzial.
Ja.
Nee, Spaß.
Wir schauen uns mal an.
Wir starten jetzt einmal mal rein mit der ersten, ersten News. Und dann sehen wir mal, ob ihr euch einig seid oder nicht.
Ey, ich bin gespannt.
Und zwar, es geht um Threads. Es ist jetzt ein Jahr her, dass dass Meta Threads gelauncht hat. Wir haben 175 Millionen UserInnen weltweit. Wie schätzt ihr zwei denn die Relevanz oder auch das Potenzial von Threads für den deutschen Markt ein?
Ja, Martin, dann starte du doch mal. Ich habe gehört, du bist so aktiv auf den Social-Media-Kanälen.
Also sehr, sehr wichtig ist, glaube ich, dass du ergänzt hast für den deutschen Markt. Ja, weil ich glaube, dass also grundsätzlich kann man, wenn man über Threads diskutiert, muss man sich, glaube ich, X- oder Twitter-Nutzung ja overall nochmal angucken, für was es genutzt wird, der Kanal. Da sind die Staaten, funktionieren ja faktisch einfach ganz anders wie Deutschland. Haben wir auch letztens erst mit einem Kollegen von Borussia Dortmund besprochen, wie die X nutzen international. Threads, ja, ey, puh, du, keine Ahnung, mich nervt's, super krass, so. mich nervt super krass, weil mich Instagram immer dazu bekommt, auf diesen Threads-Vorschlag zu klicken, weil ich dann doch wissen will, was es ist. Dann öffnet sich die Threads-App und dann denke ich, ach ja, Mist, da bin ich wieder irgendwie lost. Ich hab jetzt den Use Case für mich persönlich oder auch für Brands noch nicht hundertprozentig gesehen. Ja, ich glaube, Meta und Instagram hatten ja eh schon viele Versuche, auch eher mit schriftlichen Inhalten, ne? Also auch irgendwie sich ein bisschen breiter aufzustellen, vielleicht das Bloggen wieder irgendwie kommen zu lassen. Bis jetzt fand ich alles, was ich auf Threads gesehen habe, immer ein bisschen random. Und besonders spannend fand ich aber ganz am Anfang, als Threads gelauncht ist, wie man gesehen hat, wie reichweitenhungrig oder geil manche Menschen sind, dass dann auf einmal ThreadfluencerInnen aufgekommen sind. Na, also einfach so, ey, pass auf, neue Plattform, neuer Reach etc. Ich glaube dennoch, dass es da Potenzial geben kann, wenn Marken es richtig nutzen. Also wenn du sagst, hey, pass auf, ich habe zum Beispiel, ich mache Employer Branding, ich möchte Corpcom ein bisschen mergen mit vielleicht More Entertainment Setup, das mache ich auf Instagram, habe aber eine sehr gute Vernetzung automatisch zu Threads, wo ich mehr Corpcom-Sachen machen kann, weil vielleicht X oder Twitter nicht so nativ mit eingebunden sind, weil ich es im Profil direkt cross verlinken kann. Ich glaube, für solche Social-Strategien kann das durchaus spannend sein.
Ich glaube, der Einstieg war halt für die App relativ leicht, ne? Weil letztendlich haben sich auch, also um mal in der Content-Creator-Bubble so ein bisschen zu sein oder unterwegs zu sein oder da meine Einschätzung zu geben, war es einfach ein sehr leichter Einstieg in die App, weil letztendlich du hattest da irgendwie deine Community, die du potenziell auch schon auf Instagram hattest. So habe ich es auch wahrgenommen, dass viel Content vielleicht am Anfang verwertet wird fast, den du auf Instagram so in der Form nochmal teilst, vielleicht nochmal ein Foto von dem Reel, was dann 2 Stunden später kommt, oder du hast irgendwie Updates so aus deinem Tag gegeben, die ich dann aber auch in der Story wahrgenommen habe mit Video, so, und deswegen erschließt sich für mich nach wie vor nicht so 100% der Mehrwert, wenn ich zumindest den Leuten dort auch folge, denen ich auf Instagram folge, aber gerade jemand, der vielleicht nicht unbedingt in der Twitter-Bubble so stark unterwegs war zuvor oder jetzt in der X-Bubble, hat dadurch halt, glaube ich, einen schnelleren Zugang gefunden, einfach zu kurzen Textnachrichten, und folgt dann sicherlich dort auch den Content-Creatern, die er spannend findet, oder findet sogar neue, die einfach sehr aktiv sind auf der Plattform. Ich nehme wahr, dass vor allen Dingen so im politischen Kosmos viele Content-Creator einfach mal schnelle Statements abgeben und da auch viel drunter diskutiert wird und solche Postings sehr stark viral gehen. Also das kann auch nur meine Bubble sein, not sure. Was Markenkooperation und Integration angeht, sehe ich ganz, ganz wenig bis gar nichts. Also wir merken es ja selber auch, wir haben da keine Anfragen in dem Bereich, auch nicht für Verlängerungen über Threads, dass man zum Beispiel nochmal Links dort teilt oder man irgendwie nochmal Produktinformationen teilt oder sowas. Ich bin gespannt, ob das vielleicht kommen wird. Kann mir vorstellen, dass vielleicht gerade so Service-Kunden, die vielleicht auch nicht unbedingt ein Produkt haben, was super aesthetic ständig in die Kamera gehalten werden kann oder mit dem man wenig Visualität sowieso irgendwie hat, dass das vielleicht nochmal kommen kann, da einfach mehr über Textform sozusagen zu gehen und in Branding zu gehen. Bin gespannt, ob das kommt. Aktuell ist das zumindest für Brand-Kooperation keine relevante Plattform. Auf dem deutschen Markt, ja.
Was würdet ihr Marken jetzt empfehlen? Also jetzt reingehen, abwarten, doch repurposen von Content, der schon da ist? Oder wie ist da eure Haltung zu?
Ich glaube, ich würde das wie bei allen Plattformen auf jeden Fall auch mal als Marke testen. Es gibt ja so ein paar auch deutsche Marken, die da auch sehr stark unterwegs sind. Also ich muss da auch ständig irgendwie an so Deutsche Bahn, ist glaube ich so ein Musterbeispiel, die halt alles erstmal schnell ausprobieren und sich rantasten. Ich glaube, das kann auf jeden Fall ein Kanal sein, um ihn zu testen, aber grundsätzlich wie bei allen Kanälen, also dann überleg dir schnell eine Strategie, möchtest du die Kapazitäten und die Ressourcen dafür aufbringen, da unterwegs zu sein? Ich kann mir schon vorstellen, gerade weil zumindest aus unserer Sicht da noch relativ wenig Marketing präsent ist, dass es schon ein Potenzial birgt für Sichtbarkeit, auf jeden Fall. Weil der Markt eben noch nicht so erschöpft ist da.
Ich glaube, die Antwort ist am Ende Strategie und oder vielleicht auch sogar connected so ein bisschen mit der Frage, was ist denn, liebe Marke, overall dein Ziel, was du jetzt erreichen wollen würdest im Gesamtkontext, ne? Also jetzt nicht nur auf Threads, sondern overall. Wenn du sagst, ey, ich möchte irgendwo reingehen, ich möchte maximal viel schnell netto Reichweiten aufbauen, weil das muss ich in irgendeiner Excel irgendwie an einen Konzern irgendwo reporten, hey, wenn die Plattform gerade greift und gut, dann geh da rein, so wie man dann ja auch manchmal empfiehlt, in irgendwelche Inhalte reinzugehen auf den schon bestehenden Social-Media-Plattformen, wo man merkt, okay, da funktioniert Reichweite im Endeffekt gerade gut. Ich glaube, das ist am Ende eine Kernfrage. Ich glaube, jede Marke, die sich zumindest mit ihrer Agentur eine neue Plattform und eine neue Opportunity nicht anguckt und nicht analysiert, und dann kann man ja immer noch zu der Bewertung kommen, hey, passt für uns nicht oder wollen wir jetzt gerade nicht. Das ist, glaube ich, vollkommen in Ordnung. Wenn man aber sagt, ja, okay, what do I care? Ist mir egal. Ich glaube, da ist schon der erste Fehler ganz klar irgendwo passiert. Ne?
Ja, weil sonst wird es random, ja.
Ist es bei euch überhaupt im Relevance-Set? Also wenn jetzt eine neue Brand kommt und sagt, ey, so Startup, Scale-Up, whatever, und die sagen, ey, neue Social-Strategie, Blanko-Paper, so, also ernst gemeinte Frage. Also bei mir ist es tatsächlich nicht da, muss ich sagen. Also wenn ich so auf Social-Plattformen nachdenke, dann, wenn ich jetzt so rausballern würde, dann käme Threads irgendwie relativ weit.
Es wäre so, ups, stimmt, gibt's noch.
Genau.
Ja, ich glaube, das würde super stark davon abhängen, wie gesagt, wer ist der Kunde, was sind die Ziele, die er erreichen will und kann man, brauchst du vielleicht diese Textgeschichten, was für Nutzerschaften. Ich müsste auch ehrlicherweise sagen, also ich könnte auch jetzt gerade nicht super auswendig ein Gefühl für vermitteln, was für Zielgruppen auf Threads wirklich aktiv sind, so, also 100%, ne, also in einem ganz kleinen Split. Ich glaube, ist spannend, ich muss die Frage morgen meinem Team stellen, die arbeiten gerade an so ein paar Sachen. Habt ihr denn an Threads gedacht? Bin gespannt, was da als Antwort kommt. Also, nee, hätten wir sollen.
Ja, aber
wenn
ich so an Erstkunden-Calls und sowas denke, in denen wir sind, auf welchen Social-Media-Plattformen wir unterwegs sind, das schwingt dann vielleicht bei Instagram mal mit, aber ich glaube eher weniger. Mhm. Also ist jetzt keine so gängige Plattform wie unsere klassischen TikTok, Instagram, YouTube Co.
Ja, weil X hatte ja auch keinen Entertainment-Faktor, ne? Also wie gesagt, David Steinkühl von Borussia Dortmund, mit dem wir letztens gesprochen haben, gesagt, ey, pass auf, wenn Sie sich X angucken, die deutschen Kanäle von BVB auf X, das ist wirklich so klassisch PR, informativ, ja, ne, so Transferticker, Pressemitteilungen etc., so wie, glaube ich, auch die deutsche Ex-Community tickt, ja, sehr viel Presse, Bundesregierung, politisches Geschäft, und er meinte, in die Kanäle, die sie zum Beispiel in den USA betreiben, Black and Yellow heißen die sind komplette Entertainment-Kanäle, da sind die Inhalte so, wie wir uns eigentlich Shortform-Video-Plattformen vorstellen, also irgendwas, was aus unserer Sicht auf Ex so im deutschen Markt auch nicht ist, und ich glaube, darunter leidet ja auch ein bisschen am Ende Threads im deutschen Markt.
Vielleicht können wir das aber auch nur aus Agentursicht bewerten, weil genau das, was du sagst, es ist halt, wenn du das auch X eher nutzt als Informationen, die du rausgibst, dann können das vielleicht auch noch die PR- und Presse-Units von den Unternehmen selber. Für so ein paar Texte brauche ich jetzt nicht unbedingt eine Agentur, aber wenn es natürlich um kreativen Content, welche Leute binde ich ein, welche Socials spiele ich wo, dann kommt vielleicht auch eher eine Agentur zu Trage.
Aber also, nutzt ihr Threads?
Privat oder also im Kontext von der Agentur für unsere Kunden?
Sowohl als auch?
Nee, ja, sowohl als auch.
Ich habe es noch nicht mal installiert. Also muss man sagen, dass ich ein neues Handy habe und dann ist diese App nicht mit transferiert worden und ich werde immer bei Instagram rübergezogen. Mhm. Und dann, ich wollte mir jetzt gerade mit.
Und dann kommt das Pop-up, jetzt runterladen.
Genau,
denkst du dir,
ich wollte mir gerade das mit Julian Nagelsmann anschauen, diese emotionale Bundespräsidentenrede, und ich konnte sie mir nicht anschauen. Ich dachte mir, ich lade es mir nicht runter, weil ich sehe da eh keinen Mehrwert gerade.
Ja.
Ne?
Ja,
das ist persönlich. Und rein jetzt von der Agentur her, also wir hatten jetzt zum Beispiel noch nie explizit eine Anfrage zum Thema Threads.
Nee.
So, also noch nie bekommen. Am Anfang mitgedacht, genau, wie du gerade sagst, da gab es so diese, gibt es ja immer diese Goldgräberstimmung, ah, da ist das große Neue, springen wir alle drauf, so, voll. Das
Clubhouse.
Genau.
Ja. Wie ist denn mal das mit V, dieses W, du weißt, welches blaues Vero, auch mal.
Ich glaube aber auch, weil Instagram hat das zu der Zeit halt ja auch selber gepusht, ich weiß gar nicht, ich nehme es nicht mehr so wahr, also dass mich Instagram selber halt immer wieder mir Threads sozusagen ausspielt. Und ich dann dazu angehalten bin, auch auf die App zu gehen. Ich glaube, das war gerade, als die App kam, sehr, sehr präsent.
Nee,
in
mich,
meiner
Bubble. Mich pushen die immer noch richtig krass.
Ja?
Vielleicht wissen die, dass du nicht klickst.
Oder
Ja, oder dass ich doch regelmäßig drauf gehe. Ich weiß es nicht. Okay,
na
gut.
Naja, um die Frage abzuschließen, wenn wir in einem Jahr sprechen würden, meint ihr, es gibt Threads noch? Ja oder nein?
Boah, das ist immer dieses Glaskugel-Ding, boah.
Doch, ja oder
ich
glaub, nein?
Ich glaube schon, dass noch das.
Ja, aber ich glaube, so ein Konzern wie Meta schießt
die
so ein MVP, den sie gebaut haben, nicht so schnell weg.
Ja.
Ob, es,
ja,
ob es erfolgreich ist, ob es funktioniert, ob es irgendwer nutzt, das hast du ja nicht gefragt.
Nee.
Nur rein nach Existenz, ja?
Sehr gut analysiert.
Von,
ja, doch,
von der Existenz her würde ich sagen, ja.
Ja,
okay. Gut, dann switchen wir mal von Threads, Instagram, Meta zum größten Wettbewerber, TikTok. TikTok hat nämlich kürzlich Symphony gelauncht, ein Programm, über das Marken virtuelle InfluencerInnen oder CreatorInnen kreieren bzw. einsetzen, einkaufen können, um ihre Produkte zu bewerben. Was haltet ihr davon?
Also ich glaube, so wie ich es verstanden habe, ist es irgendwie so ein bisschen was von allem. Also du kannst irgendwie Avatare damit erschaffen, es soll aber auch irgendwie Marken helfen. Generell Video Generator ist das, glaube ich, also Inhalte schnell zu produzieren, Inhalte übersetzen zu lassen in alle möglichen Sprachen. Ich glaube, als Tool, gerade als Startup, was vielleicht sagt, ich möchte mich in TikTok experimentieren oder ausprobieren und viel Content schnell kreieren, kann das auf jeden Fall ein hilfreiches Tool sein. Glaube trotzdem nicht, dass es die Leistung, die wir zum Beispiel für unsere Kunden als Agentur schaffen, dass es das ersetzt, weil ich glaube, du brauchst trotzdem noch Strategie dahinter, du brauchst trotzdem, glaube ich, noch oft Beratung und ich weiß nicht hundertprozentig, ob das Tool alleine das leisten kann. Also gerade auch darüber zu überlegen, was sollen meine Avatare denn zeigen, wie soll der Content denn aufgestellt sein, was interessiert meine Community denn wirklich? Ich glaube, da sollte man auf jeden Fall schon nochmal tief reingehen, aber ich finde es auf jeden Fall gut, Tools zu schaffen, wo Marken letztendlich auch schnell die Plattform verstehen können und schnell letztendlich Content produzieren können. Ja. Mhm. Das Thema virtuelle Influencer.
Ja, viel spannender finde ich eigentlich die Fragestellung so ein bisschen der Entwicklung von virtuellen InfluencerInnen. Also ich kann mich noch erinnern, vor
Nichts
Jahren.
Nichts gegen unsere Frage.
Die Story dahinter. Also ich kann mich noch erinnern, vor Jahren hatten wir mal so ein Offsite und da ging es um virtuelle InfluencerInnen und der größte Case, Little Michaela, ne, mit ihrer Crew und Friends. So.
Das ist so der Case. Danach kommt dann aber
auch
nichts.
Ja, wir haben damals auch sogar eine Fake-Anfrage an das Studio gestellt, die Little Michaela produziert. Wir dachten, es kann doch nicht so teuer sein. Und dann haben die uns ein Quoting geschickt und wir dachten irgendwie so, einfach so, also in Millionen, also Gelder, super krass einfach, was da an Gelder reingegangen ist, um das zu produzieren. Und jetzt Augen einmal zugemacht, aufgemacht, auf einmal hast du halt einen Subtool innerhalb einer Plattform wie TikTok von ByteDance gebaut, wo du sagen kannst, ey, du kannst, also in the palm of your hands hast du halt das, was vorher dieses riesige Rendering-Studio-Projektgeschichte war. Ne?
Ja.
Ich glaube, für manche Sachen ist ja grundsätzlich, ich meine, ihr seht das bestimmt auch, ist diese ganze Generative AI-Geschichte für Bildwelten extrem spannend oder wird ja auch einfach viel, viel spannender, Hintergründe zu kreieren, Welten zu bauen. Also, ne, früher hieß es ja, Creator können das erstellen, was du nicht shooten kannst, weil es super teuer ist. Mittlerweile kannst du dir Gen AI das bauen, was du auch nicht shooten kannst, Creator mit einbinden und. Ich persönlich, jetzt wirklich nur persönlich, glaube halt immer noch, dass diese Kernregel Menschen folgen Menschen immer noch irgendwo gilt und nicht Marken so und auch keinen zu krass virtuellen Sachen. Ich kann mir vorstellen, dass das ein nettes Gimmick ist, was genutzt wird, um halt schneller Assets zu produzieren, Content zu produzieren, schneller zu editieren, vielleicht, wie gesagt, Backgrounds, Welten zu bauen und. Ob wirklich mal ein virtueller Influencer so richtig Fuß fasst, ich meine, oder kennt jemand einen erfolgreichen virtuellen Influencer-Case, der jetzt also wirklich erfolgreich, außer Lil Michaela in der Presse mit der Reichweite, aber eine dauerhafte Geschichte?
Nee, also mir fällt ad hoc jetzt nichts ein, obwohl ich glaube, dass es schon einen Mehrwert schaffen kann, gerade natürlich, weil, also aus Markensicht ist es natürlich charmant, natürlich, weil du hast einen virtuellen Influencer, der sagt genau das, was die Marke irgendwie letztendlich hören will.
Brand Safety, Kontrolle, Schnelligkeit.
Du hast Kontrolle, du kannst die Inhalte komplett bestimmen, du kannst sicherlich auch Werte und Charakter irgendwie mit in den virtuellen Kosmos irgendwie bringen. Es ist auch sinnvoll von TikTok, ich weiß nicht hundertprozentig, ob es ein bezahltes Tool ist, ich gehe mal stark von aus, das heißt, natürlich da irgendwie noch eine Einnahmequelle für TikTok mehr. Why not? Weil letztendlich profitiert TikTok per se nur dann von Kollaborationen von Marken zwischen Content-Creatern, wenn es irgendwo eine Paid-Ausspielung ist, weil native, organische Ausspielungen, davon hat TikTok erstmal grundsätzlich nichts im Sinne von Geld. So. Von daher ist es sicherlich smart, da Tools auch anzubieten, bei denen du das komplett erstellen lassen kannst gegen Bezahlung. Aber ja, ich nehme die Communities nach wie vor so wahr, dass alle nach Authentizität und Nahbarkeit und Nähe und Nahbarkeit irgendwie sich wünschen und danach fragen und fordern. Von daher sind das für mich nach wie vor so zwei konträre Entwicklungen.
Und die Frage jetzt stellt sich auch da, glaube ich, wieder auf dem deutschen oder auf dem europäischen Markt. Ne? Also ich meine Social Selling, Live-Shopping etc., also riesige Schlagworte, die die letzten Jahre ja immer wieder rumgegeistert sind. Ich kenne Leute, die haben Studios aufgebaut, um Live-Shopping-Formate und Strukturen zu bauen, wie wir es im Endeffekt aus Asien, aus China gesehen haben. Ja, die stehen halt leer, ne?
Haben wir auch ausprobiert, alles ausprobiert
im deutschen Markt.
War super unerfolgreich.
Ja. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage.
Ja. Okay, ich höre eine gewisse Skepsis. und was, wenn ich es zuspitzen würde, wenn ich sagen würde, also ich meine, es gibt ja einen riesen Hype, ist übertrieben, aber in den letzten Jahren wurden ja UGC-Creatorinnen sehr abgefeiert, ne?
Ja.
Da meint ihr nicht, dass man das über virtuelle Creatorinnen reproduzieren könnte?
Ja, bestimmt irgendwann, auf jeden Fall.
Ich glaube, die Frage ist halt, wenn das richtig gut wird, bedeutet das den Tod für UGC-CreatorInnen?
Wenn die Qualität irgendwann so extrem gut und echt und real ist, dann ja.
Ja.
Vielleicht hänge ich auch ein bisschen mehr oder zu viel in diesen ganzen Gen-AI-Themen mit rum, weil damit beschäftigen wir uns auch. Ich habe letztens von einem Bekannten in einer anderen Agentur ganz fasziniert Assets gesehen und gesagt, ey, das hat Gen-AI geschaffen für eine Automotive-Brand. Und ich habe mir das angeguckt und dachte mir so, ja, vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen großkotzig. Ich glaube aber, ich hätte relativ schnell tippen können, dass das AI war und nicht geshootete Assets waren.
Aber es entwickelt sich ja krass weiter.
Genau,
ja.
Es entwickelt sich krass weiter. Ich glaube, wenn es irgendwann mal so, so, so extremst gut ist, dass du einfach wirklich nicht mehr erkennen kannst, dass es kein echter UGC-Creator ist, sondern generierter virtueller, klar. Und dann kommt eine ganz schnelle Frage dazu, was ist billiger?
Und was kostet weniger? Ja, letztendlich, was ist billiger, was kostet weniger Ressourcen? Weil auf jeden Fall, ich glaube, der Aufwand, ein stabiles und gut funktionierendes UGC-Content-Creator-Netzwerk aufzubauen, ist schon nicht zu unterschätzen. Also das merken wir ja auch. Natürlich hast du vielleicht dann Content-Creator, bei denen du sagst, hey, produzier doch jetzt irgendwie mal innerhalb von einer Woche 10 Assets, die kann ich dann über ein paar Monate verteilen. Nichtsdestotrotz ist das der Aufwand, die Content-Creator zu finden, die zu briefen, den Content zu sichten, vielleicht nochmal zurecht zu cutten, wenn der Content-Creator das selber gar nicht macht, weil viele machen das zum Teil auch nicht. Die sind super kreativ und können das gut umsetzen, aber haben gar nicht die Zeit dafür, weil sie halt hauptberuflich ganz was anderes machen, das alles so für die Marke perfekt zuzuschneiden, für die Socials. So, und der Aufwand ist halt wirklich nicht zu unterschätzen. Und wenn du das natürlich sehr viel schneller virtuelle und KI-Influencer machen kannst, dann auf jeden Fall. Ja.
Ja, okay.
Spannend. Nächste Frage.
Nächste
oder?
Frage. Adam Mosseri hat verkündet, dass Shares die neueste, wichtigste KPI auf Instagram wird. Mhm. Oder dass sie es schon sind. Und hat sogar debattiert, dass eventuell, dass es möglich wird, dass eben Shares jetzt auch neben Likes angezeigt werden unter den einzelnen Postings. Wie beeinflusst das eure Day-to-Day-Arbeit, dieses Update?
Ja, also auf TikTok ist es ja schon sichtbar und das weisen wir auch schon immer aus. Also einfach als zusätzliches Engagement sozusagen reporten wir das eigentlich schon immer. Ich finde es auch eine wichtige KPI, weil letztendlich gibt es viel Aussage darüber, wie entertaining ist der Content oder wie viel Mehrwert liefert der Content, also vielleicht auch informativ, weil wenn ich was teilen würde, ist es entweder, weil ich kann relaten, ich find's witzig, oder es ist etwas, wo ich sage, hey, das will ich irgendwie als Tipp weitergeben, weil es ist eine Information dahinter. Von daher ist es schon jetzt auf TikTok zumindest eine aussagekräftige KPI für uns. Und dass das auf Instagram vor allen Dingen auch kommen wird, macht, glaube ich, total Sinn, weil es ist schon so, ne? Also wenn du was teilst, dann fördert das natürlich Sichtbarkeit, fördert das letztendlich auch Engagement und Interaktion. Und ich glaube, der Druck wird da vielleicht auch nochmal auf Marken und auf Content Creator erhöht, halt wirklich entertaining Content zu produzieren. So, das ist, glaube ich, die Entwicklung, die da sein wird.
Warum sind es Shares und nicht Saves?
Ja. Das ist eine gute Frage.
Beispiel Food CreatorInnen, ne?
Ja, klar, da der Rezept eines Saves, ne? Klar. Ja, der Share ist wahrscheinlich, also die Grundidee des Shares, also würde er erstmal auf der Hand liegen, ne? Der Save ist in meiner eigenen Tasche und der Share ist irgendwo nach außen rausgehend.
Ja.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zu der Info gar keine große Emotion. Also, Wenn es so kommt, ja cool, dann ist es so. Dann ändert sich irgendwie was, dann muss man sich darauf anpassen. Ja, ich finde gegenüber Content-CreatorInnen jegliche Form von Leistungsdruck, nenne ich jetzt mal, hat ja Jesse gerade auch angesprochen, ist ja nie was Verkehrtes. Ne? Wir hatten ja auch die ganze Bewegung von, wir haben erst nur Followerzahlen. Oh mein Gott, man sieht jetzt die View-Zahlen, es gibt irgendwie Netto-Reichweiten, jetzt gibt es irgendwie Engagements werden irgendwie ausgerechnet. Was ist jetzt also diese Entwicklung von irgendwie More Data und More Data-Driven und verschiedene Benchmarks, gab es ja schon, ne? Also das ist ja ein Prozess, der immer weitergeht. Also die einzige Emotion, die ich da hinzu haben könnte, wäre im Endeffekt, dass die Kunden eine neue KPI haben, die mitgetrackt werden muss und du bei der Selektion von Influencern jetzt noch eine neue Benchmark hast, dass du irgendwie eine Share-Rate dir raussuchen musst. Ey, aber so be it. Ich glaube, dass das Einzige, was passieren wird am Anfang, wenn es wirklich so sein wird, dass es public ist, dass die Share-Zahl public ist, dann werden alle erst richtig glauben, dass ich die wichtigste KPI und sich da drauf stürzen. Dann wirst du erstmal eine Flut von dem gleichen Scheiß-Content sehen, von dem alle glauben, der müsste jetzt geteilt Shares werden. Pushen. Ja. Na, also das ist so wie, nicht, dass es jetzt per se Scheiß-Content war, aber ihr könnt euch auch an die Zeit erinnern, wo Videos loopen auf einmal so ein Ding war, du hast nur noch Video-Loop-Videos gesehen mit den schlechtesten Loops und Leute haben sich tot geloopt, um einfach nur zu loopen. Und jetzt wird halt irgendeine Art von Content-Welle dann kommen, die einfach nur am Ende, ja, und share this to, weil irgendwas.
So Call-to-Action-mäßig und ja, jetzt teilen.
So Call-to-Action-Geschichte.
Share this with your mom.
Ja.
Otherwise she's gonna die in 24 hours.
Genau, so Kettenbrief.
Ja.
Ich glaube,
ja,
es ist einfach
genau,
wieder,
sowas. Ja, voll.
Ich glaube, es ist einfach wirklich wieder eine neue Evolutionsstufe, so, ne, von der Branche. So, das hat es schon immer gegeben. Wir haben schon immer uns mit neuen KPIs auseinandersetzen müssen, die dazugekommen sind. Das ist, glaube ich, auch das, was das Ganze so spannend macht, weil wir halt einfach in einer schnelllebigen, sich immer noch entwickelnden Branche leben und wir befürworten Data, wir befürworten KPIs, voll. Auch unsere Kunden sind da mittlerweile ja sehr, also viele Kunden sind da mittlerweile ja sehr versiert und es ist letztendlich, gerade das Thema Shares und auch Saves ist letztendlich wieder einfach eine Interaktion mehr, die Relevanz hat und ist ja auch so ein bisschen das Thema Viralitätspotenzial, ne? Also wenn du wenn du guten Content machst, der halt viral geht, der auch viel geteilt wird, so, da denken wir das Thema Teilen und ist das so relatable, dass ich das meinen Freunden nochmal zeigen würde oder meiner Mom schicken würde. In dem Sinne ist das schon etwas, was wir jetzt schon mitdenken. So. Gerade in der Content-Erstellung.
Das ist ganz witzig, weil ich hatte nämlich auch gedacht, also das ist ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber wenn man durch seinen Reels-Feed geht, dann sind wirklich die Videos, die eben ausgespielt werden, haben eine extrem hohe Share-to-View-Ratio.
Ja, ne? Ja.
So, und was du gerade sagst, also Shares sind ja wirklich ein Indikator für viralen Content.
Total.
So, ne? Und TikTok, würde ich sagen, hat ja da ist ja die Viralität viel relevanter wegen Content Graph als auf Instagram. Und ich habe mich gefragt, ob das so ein weiterer Shift ist von Instagram, ne? So wieder diesen Content Graph weiter zu pushen, ne?
Ja.
Weil dieses Share bedeutet ja im Endeffekt, okay, du entdeckst neue Sachen, statt in deiner Community zu bleiben, weil das ist Share nicht so relevant.
Ja,
ne? Vielleicht ein bisschen überinterpretiert, aber das dachte ich mir so, ob das ein weiterer Push ist, so weg von Social hin zu Content.
Ich glaube, es hilft, das mitzudenken, hilft auf jeden Fall den Plattformen, aber sicherlich auch den Content-CreatorInnen, ihren Content noch weiter zu optimieren dahingehend. Ne? Mhm. Also auf jeden Fall. Ich merke das ja selber auch total, dass sich mein Algorithmus ja instant anpasst an den Content, mit dem ich interagiere, den ich teile, den ich like, den ich kommentiere. Danach richtet sich gerade mein TikTok-Feed extrem aus und ich muss sagen, ich befürworte das, weil er wird einfach perfekt auf mich zugeschnitten. Und ich teile dann immer mehr dementsprechend.
Ja,
und von daher ist das sicherlich ein sinnvoller Schachzug.
Ich würde total gerne noch weiter mit euch über KPIs sprechen, weil ich finde, das ist ein sehr interessantes Thema.
Mhm.
Allerdings sind wir erst bei News Nummer 3 und wir haben noch 3 vor uns.
Puh, okay.
Ja. Hau raus.
Die nächste Frage beschäftigt sich passend zum Thema Länge. Und zwar TikTok testet gerade den Upload von 60-minütigen Videos. Wie seht ihr das? Bist du da auch emotional unberührt, Martin?
Ja.
Da kommen die alten Eras wieder hoch. Das ist doch toll.
Emotional unberührt. Also emotional, ich könnte schon wieder anfangen. Also ich finde es ja total,
wir haben letztens
dazu gesprochen, ne? Mit Jesse, wie spannend das ist, was früher Short-Form-Video war und was früher Long-Video war. Ne? So aus alten MCN-Zeiten. Da hast du halt Leute gesagt, ey, pass auf, mach mal längere Videos über 11 Minuten, mal kürzere Videos, ne? Weil irgendwie, du konntest ja verschiedene Monetarisierungs-Assets, ich glaube, ab 11 Minuten konntest du ja 3 Werbeblöcke Werbeblöcke schalten bei YouTube-Videos früher. Ne? Also ja. Du konntest ja eine Midroll reinsetzen.
So. Genau.
Hm. Das war dann schon long also dieses Verständnis von Long und Short ändert sich jetzt, glaube ich, grundsätzlich. Ne? Ich finde es gut, dass TikTok das austestet, weil ich glaube, es ist spannend, auch mal längeren Vertical Content zu sehen. Ich glaube, die Nutzung macht halt Vertical mit dem Handy, wie es haben, wie wir es nutzen, tagtäglich einfach aus meiner Sicht viel mehr Sinn. Ja, man sieht das ja auch. Es gibt ja auch Zahlen und Informationen, wie viele YouTube-NutzerInnen drehen ihr Handy tatsächlich, sondern gucken halt wirklich auf diesen ganz kleinen Bildschirm das YouTube-Video, wenn sie ein YouTube-Video gucken.
Ja.
Insofern finde ich spannend, es mal zu testen und zu schauen, auf was für Ideen kommen CreatorInnen, um vielleicht Vlogs zu machen, längere Content-Formate, wie könnten vielleicht längere Branded-Formate irgendwie stattfinden auf TikTok, wenn's ein paar Minuten länger dauert, ne? Also 60 ist ja das Maximum, ne? Also es kann ja auch irgendwie 20, 25, 30 Minuten sein. Ob jemals jemand ein 60-Minuten-Video also bestimmt irgendwer irgendwo, obviously, ne? So.
Wir könnten dann unsere Videopodcasts auch auf TikTok hochladen.
Könnten wir dann auf TikTok hochladen.
Hey. Wir müssen nicht mehr nur kürzen mit Teasern.
Oh, ja. Herrlich, ich freue mich drauf.
Da müssen wir aber das Setup wieder ändern und anders produzieren, ne? Aber ich finde es vollkommen in Ordnung. Ich glaube, das sind so Sachen, die müssen Plattformen einfach immer mal wieder ausprobieren und gucken, wie Communities reagieren, wie reagieren Werbekunden da drauf, wie reagieren CreatorInnen da drauf, um es auszuprobieren. Und wenn ich TikTok wäre und mir angucken würde, was für andere Plattformen da unterwegs sind, wo setzen die ihren USP, würde ich halt auch sagen, ja okay, ja why not, lad das doch bei mir hoch.
Ja, bin auch gespannt drauf. Also vielleicht ist es auch so ein bisschen das Ziel von der Plattform, die Leute dann bei dem einen Content-Asset auch länger irgendwie, ne, Stichwort Wiedergabedauer oder Video-Stream-Dauer sozusagen, die Leute länger am Ball zu lassen. Obwohl, wenn ich mir meinen eigenen TikTok-Konsum angucke, dann bin ich trotzdem lange genug auf der Plattform unterwegs. Also es funktioniert halt trotzdem, guter Algorithmus. Aber ich denke auch, das Ganze zu testen. Und es macht für mich inhaltlich Sinn, von dem, was ich eben gesagt habe, dass wir schon das Gefühl haben, wenn wir uns in die Communities und in die Kommentare von den Content-CreatorInnen reinklicken, dass die Leute nach Long-Format auch wieder suchen und Nahbarkeit halt da auch vielleicht dann auch wieder mehr finden.
Spannend wird die Frage sein, kommen da Ads zwischendurch?
Ja, safe.
Meint ihr?
Glaubt ihr echt?
Ja.
Glaube ich nicht.
Naja, es ist letztendlich dann ja auch so.
Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ne? Also aus rein Monetarisierungsgründen ist ja der Vorteil für TikTok auf der Stelle, du hast sehr viele kurze Videos, du scrollst durch und hast sehr viel Ad-Impressions zwischendurch geprügelt. Ne? Wenn du dir zwei 60-Minuten-Videos anguckst, dazwischen nur eine Ad-Impression. Boah, also bin ich der Beste in Mathe, aber rein wirtschaftlich.
Ich glaube halt, dass es nicht funktioniert.
Nee, glaube ich auch nicht. Nee. Aber die Frage, also das heißt ja nicht, dass es nicht probiert oder gemacht
wird. Nee, ich glaube, dass die 60-minütigen Videos nicht funktionieren.
Ah ja, okay.
Ach so, ja, die
TikTok?
Aber was glaubst du, könnte so die maximale Dauer eines Videos auf TikTok sein?
Du stellst Fragen. Ihr seid bei uns im Podcast heute. Ich glaube schon, dass du es irgendwie zu 5 Minuten ausreizen kannst. Von mir aus auch 10 Minuten, das haben wir ja auch schon. Aber 60 Minuten?
Mhm. Schon Brett.
Also ich glaube einfach, dass TikTok, genau was du gerade sagst, I mean, I love TikTok, ja, Shoutout, aber ich glaube, genau wie du sagst, hey, was ist YouTubes irgendwie USP, die machen Longform, warum machen wir es nicht auch so?
Mhm.
Ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, was Instagram mit Reels gemacht hat, da hat es tatsächlich geklappt, muss man sagen, aber ich kann mir es irgendwie nicht vorstellen, aber I'm ready to be surprised. So, ich lasse mich gerne überraschen.
Ja, ich glaube, es kommt
TikTok macht halt die Pizza Hawaii jetzt.
Ja, ist wirklich so.
Ja. Ich glaube, es kommt wirklich auch auf den Account an. Ne? Und auf das, also wenn ich wirklich teilweise Content-CreatorInnen sehe, bei denen ich mir denke, boah, die, egal was die macht, die hat so eine krasse Fanbase eigentlich wirklich schon. Die werden sich auch 60-minütige Videos von ihren Idolen anschauen. So, ne?
Genau.
Aber ich weiß, was du meinst. Dieses Schnelllebige, ich will mich schnell entertainen lassen und ich brauche das irgendwie in einem kurzen Format, da ist es schon auch keine Plattform, wo ich jetzt dauerhaften und langen Content suchen würde.
Ich glaube tatsächlich, dass es halt auch darauf ankommt, und no shade, aber wie hart TikTok es halt pusht. Also wir haben es jetzt ja bei den einminütigen, also Videos über eine Minute gesehen, dass halt einfach jeder und jede hat angefangen, die langen Videos hochzuladen, weil du einfach fucking viel Cash bekommen hast. Ja. So, und klar, wenn du halt solche Incentives immer weiter pusht, dann glaube ich, kann da schon ein Learning stattfinden auch bei CreatorInnen, weil weil macht halt jeder mit. Mhm. Aber an sich glaube ich, das ist, also es fühlt sich nicht nativ für mich, für die Plattform an.
Nein, das auf keinen Fall.
Und sag mal, habt ihr das Gefühl, dass TikTok so diese Everything-App sein könnte? Ne? Also will YouTube gerade das Wasser abgraben mit langen Videos, gräbt Instagram das Wasser ab, ne? Mit Stories vor ein paar Jahren, mit jetzt gibt's auch Slideshows, es gibt Stills-Content irgendwie, ne? Mhm. Meint ihr, da ist Potenzial?
Kein, also schwierig. Also was ich beobachte an mir selbst, aber auch wenn man sich so ein bisschen umhört, ist, dass doch Live-Formate relativ gut auf TikTok funktionieren. So, kommt natürlich auch immer auf den Content an, aber dass das auf jeden Fall ein Feature ist, was, glaube ich, relativ gut auf der Plattform funktioniert, was ich auch nicht gedacht hätte. Aber ich glaube, letztendlich kommt es da auch wieder an, wie entertaining ist der Content, weil ich glaube schon, dass TikTok so die Plattform ist, wenn du jemanden fragen würdest, da gehe ich halt hin, um mich entertainen zu lassen und berieseln zu lassen, und da brauche ich jetzt nicht so hardcore-deepe Themen. Es kommt dann wahrscheinlich drauf an, was sind die Inhalte von einem 60-minütigen Video oder auch von anderen Formaten, so passt das noch zum Stil der Plattform. Ja, aber ich glaube, alle Apps werden versuchen, möglichst viele Features anbieten zu können und möglichst viele Features irgendwie auf jeden Fall mal auszutesten, wie das Instagram genauso macht, um halt die Leute am Ball zu behalten. So.
Ja, YouTube macht auch Shorts. Also genau. It goes in circles so ein bisschen, ne? Also es ist der Kampf, um den einen Nutzer maximal auf der App zu halten mit maximal viel irgendwie Angebot. Ich glaube, time will tell. Ich glaube nicht in super naher Zukunft, da ist halt immer noch halt Zielgruppen gibt, die auf Social aktiv sind, die sich aber immer noch vor TikTok versperren, ne? So, ach, die junge Plattform, nur Tanzvideos etc. Genau. Ne? Also gibt's, wir wissen noch alle, dass die Reichweiten natürlich extrem groß sind, die Nutzerschaften, aber ne, also so die Generation vielleicht unserer Eltern, die schon Insta-Accounts haben, aber vielleicht noch nicht grundsätzlich, wenn sie jetzt nicht durch Leute in der Bubble irgendwie in Berührung kommen, vielleicht noch nicht TikTok, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob Leute die One-Stop-Shop so wirklich App wollen oder brauchen. I don't know.
Ja, we'll see. Wir sprechen in einem Jahr nochmal. Hey, das wäre doch witzig. Ja, wir machen mal ein Recap von den ganzen Thesen, oder?
Ja, da können wir auch
eingetreten
gucken,
ob es
die Threads noch gibt.
Ja, genau.
So,
ja.
Unsere These.
Dann kriegt ihr so Punkte.
Ja. Hey, witziges Format eigentlich, ja. Okay, nächste Frage, oder?
Nächste Frage. Fünfte Frage tatsächlich.
Ja.
Also vorletzte. Instagram testet ja gerade non-skippable Ads. Wird sich dieses Werbeformat durchsetzen?
Bitte platzieren Sie Ihre Wette jetzt.
Genau.
Piep. Wir wetten ja
um eine Pizza Margarita. Wenn ihr das in einem Jahr richtig habt, dann laden wir euch auf eine richtig gute Pizza mit einem Glas Wein ein. Flasche.
In Neapel.
Das hast du gesagt.
Jessie, was sagst du?
Ich glaube, Communities mögen das nicht gerne, auf Zwang irgendwie was machen zu müssen. Also als YouTube mit Non-Skippable-Ads angefangen hat, haben sich alle möglichen Leute Adblocker runtergeladen. Ich glaube, das werden wir ähnlich beobachten. So, weil der Zwang, sich eine Werbung angucken zu müssen, hat schon auf YouTube nicht funktioniert.
Ja, aber greift ein Adblocker überhaupt nativ in der Insta-App?
Aber das wird sich dann zeigen.
Ja, greift nicht.
Ein Adblocker noch bei YouTube?
Ja.
Ja, also im Browser.
Ah.
Ja.
Ja, ich habe die irgendwie alle mal
deinstalliert. Paulina muss los und da was verändern.
Warum habe ich alle deinstalliert? Weil manchmal kommt so, das kannst du nicht öffnen, du hast einen Adblocker.
Ja, weil also im Zeitungen blocken dann zum Beispiel.
Genau, und dann musst du die halt deinstallieren.
Ja, oder pausieren. Ja. Das nervt, ja. Ich glaube, die Frage ist, ist am Ende, also wie werden Communities reagieren? Wie angepisst werden die sein von den Non-Skippable Ads? Und was für einen langen Atem hat Meta? Also sagen die dann so, mir doch scheißegal. Ich kann die teurer verkaufen, das ist ein besserer Ratecard-Preis, ich kann garantierte Views draufsetzen, whatever. Ich ziehe das jetzt durch. Ihr könnt abgefuckt sein da draußen, wie alle ihr wollt. Wir ziehen diese Non-Skippable Ads durch. Und dann wirst du irgendwann auch über diesen Peak kommen, wo alle akzeptiert haben, es gibt Non-Skippable Ads.
Oder es ist halt der Hebel,
oder der
Bezahlsystem einzuführen. Ja, du kannst es skippen, wenn du jetzt bezahlst.
Also Insta Premium.
Ja.
Was ist daraus eigentlich geworden?
Das gibt's noch. Ja, YouTube Premium.
Habt ihr jemanden kennengelernt, der das benutzt? Nee. Hab ich noch nie gehört.
Ich kenne also nur Leute, die einen Adblocker nutzen.
Meinst du?
Also der Instagram, du kannst auf Instagram jetzt bezahlen und keine Werbung mehr haben.
Dann siehst du aber auch wirklich, glaube ich, sogar gar keine Werbung.
Dann
also
siehst du gar
auch
keine Werbung.
Ich dachte, ihr meint diese CreatorInnen-Private-Dinger.
Ah, okay, nee. Was ich halt wirklich meinte, ist, du kannst bezahlen dafür, dass du eine werbefreie Plattform bekommst. Das kann natürlich ein Hebel sein, dass das vielleicht dann irgendwann kommt.
Das zu pushen.
Ah, okay, verstanden.
Nein, dann ist das Argument, also, das Abo abzuschließen, noch größer als diese 60 Sekunden.
Ja.
Ich denke, aus super purer Sicht auf Media, Mediabuchung und den, ich will nicht sagen Druck, aber wahrscheinlich auch irgendeiner Form von Druck, den die paar großen Riesen-Werbespender-Konzerne dieser Welt auf Meta ausüben, was sie an Produkt haben wollen, wundert es mich nicht, dass das kommt.
Gerade aus Paid Media. Ja. Wir sitzen in einem Jahr hier.
Ja.
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 Ja,
okay. Ja, gerade weil letztendlich, ja, also wenn man sich die Insights anguckt.
Es sei denn,
anguckt,
du hast dich freigekauft.
Gerade wenn man sich die Insights anguckt, wie die Durchdringung und die Watchtime tatsächlich von Paid Ads ist, dann ist sie relativ gering. Wir vergleichen das natürlich auch immer mit organischen Produktplatzierungen, zum Beispiel über Content CreatorInnen. Und da sieht man halt ganz deutlich, dass, also da macht es natürlich absolut Sinn, die Werbung non-skippable zu machen, damit du halt auch die Sichtbarkeit letztendlich hast. Ne,
die Garantie. Marken,
die Garantie hast. Und ich glaube auch, dass da sicherlich Druck auch von Brands kommt. So, weil letztendlich gebe ich hier Geld aus für eine Paid Ad, die irgendwie kaum jemand sieht. Oder bis mein Produkt halt wirklich so präsent ist, dass die Leute dann schon wieder wegklicken. Von daher, von der Plattform her nachvollziehbar.
Ja, genau. Ja. Das ist es halt. Also. Ja.
Wie Reichweitengarantien bei Content-CreatorInnen kommen da halt auch Garantien. Ich möchte, dass meine Werbung bis zum Ende gesehen wird, weil erst da gibt es den Call to Action zum Beispiel. Ja.
Gut. Wir sprechen in einem Jahr.
Ja.
Letzte Frage.
Cool. Letzte Frage. Instagram Broadcast Channels. Vielleicht nochmal kurz an alle HörerInnen als Erinnerung. Wenn man auf ein Instagram-Profil geht, dann gibt es dort diesen Button, wie heißt denn das im Deutschen eigentlich? Broadcast? Heißt das auch im Deutschen?
Das heißt auch Broadcast-Channels im Deutschen.
Nee, Broadcast.
Ja, Broadcast-Channels, ne? Also im Endeffekt, dass man dann quasi in so eine Art private Gruppe kommt, wo nur noch das Profil sendet, aber mehrere in dieser Gruppe sind und die über Emojis reagieren können. So, das war nur für gewisse Accounts verfügbar. Jetzt ist es ausgerollt auf alle Profile mit über 10.000 FollowerInnen. Wie seht ihr da das Potenzial für Creatorinnen, aber auch für Marken und generell?
Ja, also, bin ja wieder ähnlich emotional. Nein, ich glaube, das Potenzial für CreatorInnen ist auf jeden Fall extremst groß.
Ja.
Ja, also, weil, also wie auch Jessie gesagt hat, das Following, diese Verbundenheit, das Gefühl von dieser Beziehung, dieser Nähe zu CreatorInnen, dieser Broadcast-Channel unterstützt das nochmal extremst, ja, schafft nochmal so eine besondere Closed-Private-Sphere in diesem Umfeld. Ich kann mich erinnern, vor Jahren, Glow oder Videodays oder, ich weiß es gar nicht mehr, stand ich mit irgendwie ein paar jungen CreatorInnen in der Gegend rum, auf einmal kommt eine Schar an Mädels angerannt und fällt denen um den Arm und kannte diese Nähe und Distanz gar nicht, ne? Also was ist irgendwie Beziehung und Freundschaft? Und davon leben ja InfluencerInnen im Endeffekt. 15, 20, 25 Minuten, eine halbe Stunde ihrer 24 Stunden am Tag in Stories und in Content zu zeigen, eine Nähe aufzubauen, eine Beziehung aufzubauen, Informationen zu teilen, Sachen zu empfehlen, Marken zu zeigen und, ja? Und ich glaube, der Broadcast-Channel kann da extrem gut wirken für CreatorInnen. Und damit auch, wenn wir jetzt erstmal nicht bei Brands sind, die einen Broadcast-Channel betreiben, sondern erstmal für Brands, die einen Broadcast-Channel nutzen wollen bei CreatorInnen, auch extremst spannend sein. Ne? Zu sagen, dass du Sonderrabatte, Sondercodes, Incentives für irgendwelche Produktgeschichten in den Broadcast-Channel packst. Ich glaube schon, dass für diesen harten Kern der Fandom von CreatorInnen das auf jeden Fall sehr positives Ding ist.
Ich glaube auch, für die Bindung der Community ist es auf jeden Fall positiv. Ich glaube auch für Bindung an KonsumentInnen, also auch für Marken kann das auf jeden Fall, glaube ich, ein Tool sein, was halt einfach Nähe zu KundInnen schafft, KonsumentInnen und vielleicht auch, wo auch gut Feedback auch transparent irgendwie geteilt werden kann und Informationen geteilt werden können. Es hat so ein bisschen ja, am Anfang hat das so ein bisschen mich an die Anfänge von Produktplatzierungen erinnert, weil es halt so sehr nativ war, so hey, ich weiß ich nicht, mach mich gerade nochmal fertig und halt nochmal das Produkt in die Kamera oder ich empfehle nochmal etwas, was ich gerade getrunken habe oder wie auch immer. Ich bin gespannt und bin ehrlich gesagt gar nicht hundertprozentig sicher, ob es schon konkrete Guidelines auch für Produktplatzierung in den Broadcast-Channels gibt. Das hat ja gerade so ein bisschen so ein Private Character. Ich empfehle euch jetzt mal was.
Von Meta aus.
Von Meta, aber basically und auch von der Werbekennzeichnung, also von rechtlichen
Werbekennzeichnung, also ist ja Landesmedienanstalten, also ist ja egal, wo du es machst.
Ja, aber die du letztendlich auch intern in Broadcast-Channels machen musst?
Ja.
Not 100%ig sure, gerade aktuell. Aber es wird sicherlich.
Ich glaube, es
kommen.
Wird nicht genutzt, ja. Aber ich glaube, rechtlich ist es gar nicht so eine große Herausforderung. Ja.
Also, wir hatten schon Broadcast-Channel-Integrierung auch mit Marken bei Content-CreatorInnen cool. Und sind dann einfach auf Nummer sicher gegangen und haben es auf jeden Fall als Werbung gekennzeichnet, auch als bezahlte Werbung. Ich glaube, da ist es besser, jetzt gerade die sichere Nummer zu gehen. Und dann wird sich, glaube ich, zeigen, nutzt man es wirklich als Format, um sich wirklich cool und locker mit seiner Community auszutauschen, oder nutzt man es halt auch als Werbeformat? Und dann bin ich gespannt, wie die Entwicklung sein wird. Ob man sich dann als Community eher denkt, nee, das habe ich mir, da habe ich mir was anderes drunter vorgestellt. Ja, ich will nicht da nochmal mit Werbung bombardiert werden.
Ja,
so.
Ich glaube, der Broadcast-Channel ist einfach auch so ein, vorgaukeln ist so ein negatives Wort, aber so ein Imitieren von nochmal einer Sonderexklusivität und Nähe. Man alle kennt das, ne? Also wie oft kauft man irgendwas, weil irgendeine Marke einem Verknappung vorgaukelt, wo man ganz genau weiß, ja, Verknappung ist einfach ein Marketing-Tool. Na, also so Exklusivitäten funktionieren da, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, für so sehr, sehr enge Communities oder für den harten Kern, also wenn du eine große Creatorin hast, eine Carmen, ja, die irgendwie 1,x Millionen, ich kenne die Zahl gerade nicht auswendig, FollowerInnen hat, davon sind ja nicht 1,x Millionen der harte Kern der Kamuschka-FollowerInnen, die sind dann in diesem Broadcast-Channel. Und ich glaube, wenn du dort Exklusivitäten spielen kannst, Sachen vorher teilen kannst, etc., ich glaube, dass das ein sehr funktionierendes Ding sein wird.
Gute Plattform, ja.
Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ganz kurz als letzte Anmerkung noch, weil ich aktuell das Gefühl habe, dass diese Broadcast-Channels noch sehr eindimensional sind. Also es ist gerade sehr so, es ist halt nochmal ein extra Feed nur von diesem Creator.
Genau,
es ist halt so, hey, heute bin ich am Shooting, hey, heute hier und jetzt nochmal eine Sprachnachricht und hier ist ein Voting. So, und du kannst halt mit einem Herzchen reagieren oder Applaus.
Also was total spannend ist, sind kollaborative Broadcast-Channels.
Genau.
Also, ne, was Niklas und Carm machen, also Niklas Kroll und seine Frau Carmuschka haben ja so einen gemeinsamen Broadcast-Channel, wo das fast so eine Art Family-WhatsApp-Chat-Ding ist. Also schon inhaltlich einfach auch gut und cool gemacht so. Und das gibt natürlich den Followern nochmal einen besonderen Insight in deren Leben und Beziehung. Ich bin auch bei dir, wenn so eine einseitige, ne, so...
Wenn man das halt auch, weil du gerade Feedback angesprochen hast, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber weil du, ich darf ja nicht darüber wegen den Kameras. Ich habe gerade meine Partnerin angefasst und das darf man nicht wegen den Kameras.
Es ist okay.
weil du gerade auch Feedback angesprochen hast, ne? Ich finde es dann auch so die Frage, okay, wie sehr lässt du dann die Hose runter als Brand? Weil, ne, klar, wenn du sagst, hey, ich lade hier meine Heavy-UserInnen ein und ihr könnt ganz offen Feedback teilen. Wie geil ist das? Ich meine, das ist irgendwie das, was wir auch immer predigen an Social, was einfach so geil ist.
Ehrlich sein.
Kanal. Ja. Du bist so nah an deiner Community. Ja. Du hattest doch nie, also TVC,
so direkt
Print.
Feedback.
Du hattest doch nie die Möglichkeit, wirklich mit deinen KundInnen in den Austausch zu gehen und zu fragen, wie findet ihr das denn jetzt? Klar, du hast dann irgendwelche Marfo gemacht und so, ja, aber, ne?
Total. Sehr anonym halt alles, ne?
Ja, und da halt zu sagen, hey, ich lade jetzt hier die Heavy-UserInnen, die mich wirklich alle zweimal die Woche taggen oder whatever, ein und gebe denen eben auch Access, dass sie was sagen dürfen in diesem Channel. Ich glaube, dann wird es halt wirklich richtig spannend.
Voll.
Und ich glaube, es kann zum Beispiel, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, über Broadcast-Channel-Kollaborationen, also wir haben ja auch viele Content-CreatorInnen, die mittlerweile langfristig sich an Marken binden oder wo Marken auch langfristige Long-Term-Partnerschaften eingehen. Ja, wenn du das natürlich nutzt, also zum Beispiel eine Kollaboration zwischen Marken, Broadcast-Channel und Long-Term-Influencer, die dann irgendwie auch gemeinsame Events teilen oder gemeinsame Co-Creations teilen, den Prozess daran teilhaben lassen, ist das ja genau das, wo wir sagen, das müssen wir wirklich pushen, und die Marke oder die Community muss einfach sehen, dass ihr euch als Brand und Content Creator wirklich, dass ihr eine Einheit seid und dass ihr von den Werten her zueinander passt und dass ihr euch nicht nur für die 10 Postings, die wir übers Jahr haben, connected. So. Also das kann, glaube ich, auch nochmal ein schöner Hebel sein, um Bindung da zu schaffen. Ja.
Ich weiß nicht, ob man deine Frage final mit Ja oder Nein beantworten sollte, aber an der Stelle würde ich jetzt auch für Ja plädieren.
Ja, stimmt. Ja.
Du hast doch nur Bock auf die Pizza, oder? Die Pizza gilt nur für die Frage
in
davor.
In Neapel.
Wir machen das offizielles Wettbüro draus, aus diesem Format.
Ja, genau.
Ja, aber ich bin ja selber auch gespannt, wie es sich...
Das ist dann wieder schwierig mit der Werbekennzeichnung.
Okay, cool. Das waren, glaube ich, die 6 Punkte.
Das waren die 6 News.
Ja, immer noch 2 davon unabhängige Abschlussfragen. Einmal, was ist so das Spannendste, das Geilste, was ihr auf Social in der letzten Zeit gesehen habt? Kann von der Marke sein, kann von einem Creator sein, kann
Co-Creation,
irgendwas ganz anderes sein.
Kann ein langweiliger Stillpost sein, also langweilig sollte er nicht sein, aber ein ganz normaler Stillpost von einer Brand, von einem Creator, von einer Creatorin.
Da muss ich jetzt ein Projekt anteasern, was wir tatsächlich selber umgesetzt
was
haben. Und das ist das The House of Kamuschka. Ich muss es einfach nochmal platzieren, weil...
Habt ihr das gemacht?
Ja, da wir, also was heißt, wir haben das gemacht. Es ist natürlich Carmen.
Agenturen dran beteiligt, genau, und natürlich Carmen und Niklas und Carmens Companies.
Aber wir hatten tatsächlich gerade auch erst einen Podcast mit einer Teilnehmerin, die im House of Kamoschka dabei war, und das ist für mich immer noch ein tolles Projekt, weil es einfach einerseits A dafür steht, CreatorInnen zusammenzubringen, aber auch B coole Markenplatzierungen, um die wir uns dann auch hauptsächlich kümmern. Zu integrieren, und da sind wirklich auch Marken dabei, die das Format jetzt schon länger begleiten, und das ist halt einfach auch super, super cool für die Community. Wir haben da auch Community-Events, da sind eben auch Communities vor Ort, und der Content ist halt einfach toll, weil es so eine Woche voll Dauerbeschallung ist, du aber gleichzeitig vielleicht auch nochmal Content-CreatorInnen kennenlernst, die auf die man sonst vielleicht nicht unbedingt gekommen wäre, die nicht in meiner Bubble sind, und von daher finde ich das jedes Jahr immer wieder schön zu beobachten.
Ja, und ich muss mich outen, ich weiß nicht, wie der Kanal heißt. Ich würde es am liebsten gleich nachgucken, oder vielleicht könnt ihr es in die Shownotes packen, weil es ist ein extrem wertvoller Kanal. Es ist eine junge Frau, die Content macht und aufklärt zu verschiedenen Themen rund um Faschismus, Rassismus oder auch NS-Verbrechen. Also auch viele Sachen erklärt, die so eine Gedenkkultur, vielleicht heißt der Kanal auch so in die Richtung, also die so eine Gedenkkultur rund um Antisemitismus, Geschichte in Deutschland etc. macht, natürlich auch irgendwie auf Panels unterwegs ist und viel gerade irgendwie zu spricht in den vielleicht politischen, manchmal schwierigen Zeiten, die anstehen. Und da, immer wenn ich Content von ihr sehe, dann finde ich den immer sehr informativ und spannend und finde es wichtig, dass da aufgeklärt wird immer noch weiter. Und dann finde ich es besonders toll, dass in den Social-Media-Plattformen, die ja doch immer viel rund um Entertainment und irgendwie dranbleiben und liken und sharen und klicken und lustig und Beauty und jetzt wollte ich belangloser Scheiß sagen, das wäre Beauty gleich belangloser Scheiß, das meinte ich damit jetzt nicht, dass es immer noch sehr viel, sehr guten, erfolgreichen, edukativen Content gibt. Mhm. Und ich finde, das, wenn ich das sehe, dann stimmt mich das immer sehr fröhlich.
Stimmt.
Sehr schön, dass du das sagst, und ich finde, also nochmal abschließend, wir packen den Kanal auf jeden Fall in die Shownotes, und ich finde es sowieso ein schöner Abschluss, weil das ist Social halt nicht mehr, ne? Also so viele Menschen lernen umdenken, fangen neue Leben an aufgrund des Contents, den sie auf Social sehen, und das vergessen wir, glaube ich, ganz oft in dieser Entertainment-Bubble, in der wir stecken. Das ist nicht alles, was es da auf den Channels zu gucken gibt.
Alright, letzte Frage.
Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil normalerweise frage ich immer die Frage, wer soll nach euch auf diesem grünen Stuhl sitzen? Das Problem ist, ihr sitzt gar nicht auf grünen Stühlen. Ihr sitzt
am gelben
Stuhl und einer schwarzen Bank.
Ja.
Wer soll nach euch denn mal zu uns ins Podcast Social Vita kommen?
Boah. Herr Martin, wen mögen wir?
Puh, okay. So, das wird schwierig. Wen mögen wir? Ey, ich glaube, was ich total spannend finden würde, aus eurer Sicht, weil wir haben ja auch gerade schon im Vorgespräch so ein bisschen drüber gemacht, wie auch so die Fokus von unseren beiden Agenturen sind etc. Ich glaube, wenn ihr einen Creator einladen würdet, ich glaube, das fänd ich total spannend, die Sichtweise mal so ein bisschen im Gespräch mit euch zu sehen.
Ja.
Vielleicht einen jungen, wilden TikTok-Creator?
Wen habt ihr da im Kopf?
Also wir können euch, also einen.
Kim ist in dem Mut.
Kim ist in dem Mut, ja. Theo Caro, auch ein sehr angenehmer Gesprächspartner.
Ja, der ist toll.
Kann ich auch vorschlagen.
Okay.
Ja. Oder vielleicht so aus der OG-Bubble überlege ich gerade. Ladet doch einfach mal Felix Hummel ein. Hey, über den haben wir doch gerade gesprochen. Der kann mal von den Anfängen erzählen.
Hat die Idee noch gar nicht.
Von den Tools zu Agentur zu jetzt Talent-Management.
Und die Management-Geschichte kann Felix erzählen. Okay, das heißt, ich krieg noch mal eine Creator-Geschichte.
Super, Kim ist in Mut, Theo Caro und Felix.
Felix,
ey, da habt ihr noch was zu tun.
Baba, line up.
Cool. Tausend Dank für eure
Zeit. Danke für eure Zeit. Hat Spaß gemacht.
Und bis in einem Jahr.
Ja. Bis nächstes Jahr.
Wir machen was.
Ciao.
Tschüss. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Freut uns riesig, dass ihr am Start gewesen seid. Lasst uns gerne Feedback da, wie ihr diese Cross-Promo fandet. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und ja.
Like, follow and subscribe.
Bis zum nächsten Mal. Genauso. Tschüss.